Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich mal wieder neuen Folge der Heir to the Empire News. Mein Name ist Daniel und ich muss zugeben, ich habe hier fast schon vergessen, wie es sich anfühlt, eine News-Folge aufzunehmen. Und damit ich hier live nicht alles verkacke, habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Hallo Nico.
Hallo Daniel. Ja, du tust so, als würde ich da irgendwie besser aufgestellt sein als du, aber ich habe das ja genauso lange nicht mehr gemacht.
Ja, aber du arbeitest ja wenigstens beim Radio und bist öfters on air. Ich meine, klar, ich habe ein paar Folgen Podcast hier mit euch oder dir auch noch aufgenommen, aber schon lange tatsächlich nicht mehr die Moderation, die Führung im Podcast quasi übernommen. Und ja, bin froh, dass du jetzt dabei bist.
Ja, immer wieder gerne.
Das heißt, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, schrei ich laut um Hilfe und du musst einfach direkt einspringen.
Mache ich, kein Thema.
Genau. Kurz der Vollständigkeit halber, wir haben jetzt hier bei der Aufnahme den 28.07.2025 um 21 Uhr. So richtig brandheiße News haben wir nicht. Und wir können auch hier zugeben, wir sind ja Meister der Improvisation. Wir haben jetzt irgendwie noch in der letzten halben, dreiviertel Stunde kurz ein Dokument zusammengeschustert, weil wir eigentlich eine Folge Dices of Destiny aufnehmen wollten. Leider Tom kurzfristig absagen musste und haben wir überlegt, lass uns lieber Dices irgendwie, wenn wir zu dritt oder viert sind, machen. Und dann musste ich noch zu meiner Schande feststellen, dass ich irgendwie mal ein News-Dokument angefangen habe vorzubereiten, aber irgendwie die Synchronisation mit meinem Handy und dem Google Drive nicht ganz geklappt hat und ich irgendwie meine Notizen nicht mehr finden konnte. Und jetzt haben wir uns mit freundlicher Unterstützung, auch wenn sie nichts davon wissen, von Star Wars Union, mal kurz ein paar aktuelle Star Wars News zusammengeschrieben und haben aber doch ein paar coole Sachen gefunden, über die wir reden können, weil es ist schon länger nichts mehr an News so richtig Relevantes passiert. Eigentlich die letzte News-Folge war Stu und Dennis bei der Celebration, während wir live vor Ort waren. Habt ihr uns da kompetent oder mich kompetent vertreten und alles Wichtige zusammengefasst und ja, jetzt ist mal wieder so eine Standard-News, aber es gibt trotzdem ein paar coole Sachen, oder?
Ja, also auch in Star Wars gibt es ein Sommerloch. Also es ist ja so ein Begriff, der unter JournalistInnen immer gerne verwendet wird und auch hier trifft es zu, aber du sagst es richtig, wir haben ein paar spannende Neuigkeiten dabei. Wollen wir auch direkt einfach mal reinstarten?
Leg los, Nico.
Ich leg los. Also es gibt Neuigkeiten zu unserer aller Lieblingsserie dieses Jahres, Andor. Die Emmy-Saison beginnt nämlich bald. Und Andor konnte ordentlich abräumen, tatsächlich was Nominierungen angeht. 14 Stück gab es da. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht mal so die größten Sachen, die man vielleicht erwähnen kann. Andor ist nominiert als beste Dramaserie. Es gibt unter anderem eine Nominierung für Janis Metz für die beste Regie für die Folge Who Are You? Es gibt unter anderem für Brandon Roberts eine Nominierung für die beste Musikkomposition in der Folge Who Are You? Es gibt eine Nominierung für Forest Whitaker als besten Gastdarsteller. Und eine Nominierung, die mich natürlich einerseits freut, andererseits mich ein bisschen die Stirn runzeln lassen hat, wegen der Bezeichnung der Kategorie. Beste Charaktersynchronisation für Alan Tudyk. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich ihm die Emmy-Nominierung nicht gönnen möchte, aber einfach es Charaktersynchronisation zu nennen, wenn man ganz genau weiß, dass der Mann da teilweise auf Stelzen irgendwie diesen Charakter tatsächlich nicht nur gesprochen, sondern auch gespielt hat, finde ich doch ein bisschen frech. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Frech, um es in den Worten von Jar Jar Binks auszudrücken, wie frech. da kann ich zustimmen, weil, ja, wir hatten es gerade im Vorgespräch drüber, wahrscheinlich hat Alan Tudyk deutlich mehr Schauspiel da reinfließen lassen, wie zum Beispiel Pedro Pascal in der kompletten dritten Staffel Mandalorian, wo es vermutlich wirklich nur eine Synchronarbeit war und er nicht ein einziges Mal am Set war. Und ja, ich finde es schon sehr komisch, also ja, dass sie ihn da bei sowas nicht als Supporting Actor oder was auch immer nominiert haben. Aber da gibt's noch ein paar andere komische Dinge. Ich find's auch sehr, zweifelhaft, würde ich es mal nennen, warum man eine Serie als beste Dramaserie nominiert, aber nicht einen der Hauptdarstellenden irgendwie wieder, also in irgendeiner Kategorie nominiert und dann auch wiederum Forrest Whitaker, der, wir wissen alle, ein cooler Schauspieler ist und wir hatten auch sehr viel Freude an seiner Darstellung von Saw Gerrera, aber da gab es einige andere Leute, die meiner Meinung nach deutlich mehr zum Erfolg dieser Serie beigetragen haben, wenn man einfach so mal die Dinge vergleicht. Und dann finde ich es schon echt, ja, sehr schade vor allem. Das ist so das, was mich am meisten, also ich denke mal, wahrscheinlich haben es die anderen Schauspieler, Schauspielenden, die da nominiert sind, alle irgendwo verdient und haben gute Arbeit geleistet. Aber ich habe halt einfach gedacht, ja, Endor, also viel besser geht's ja einfach nicht, wie das, was wir da gesehen haben, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
Tony Gilroy hatte sich auch, wurde auch relativ früh nach den Nominierungen auf das Thema angesprochen, irgendwie, warum viele der Darstellenden denn, ich sag mal, leer ausgegangen sind und hatte dort auch, ich sag mal, seine Enttäuschung ein bisschen erklärt, aber hat auch nochmal gesagt, ja, es ist ja ein Gesamtprojekt und jeder hat da irgendwie seinen Teil getan. Und wenn jetzt zum Beispiel Endor als allgemein beste Dramaserie nominiert ist, dann ist das als Erfolg und als Nominierung für alle zu verstehen. Insofern kann man sagen, sind sie doch alle irgendwie nominiert.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Endor eine Serie ist, über die wird wahrscheinlich noch in Jahren oder Jahrzehnten geredet. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele andere Serien, ohne die jetzt schlecht zu reden, aber ich habe jetzt zum Beispiel sowas gesehen wie White Lotus Staffel 3. Ja, ich habe gehört, es soll ziemlich geil sein. Aber ich wage es einfach mal zu behaupten, dass Endor einen nachhaltigeren Fußabdruck in der Filmlandschaft hinterlassen wird wie The White Lotus Staffel 3. Aber bitte, wenn jetzt hier White Lotus-Fans zuhören, ich will es euch nicht schlecht reden. Ich habe sogar selber vor, die Serie irgendwann mal zu gucken, weil es so auch auf meiner erweiterten Watchlist, nachdem ich irgendwann mal Peaky Blinders geguckt habe.
Okay, damit habe ich schon abgeschlossen,
dass ich es jemals gucke.
Ja, also das sind so die großen Nominierungen und jetzt irgendwie die anderen Sachen wie beste Kamera oder beste Kostüme unterschlagen zu wollen, aber einfach der Zeit halber lasse ich das mal eben weg. Die Emmy-Verleihung finden übrigens am 15. September zwischen 2 und 5 Uhr nachts statt, bei uns hier in Deutschland zeitmäßig.
Ich werde nicht wach bleiben.
Ich auch nicht, aber ich freue mich gerne am nächsten Morgen über gute Nachrichten für Endor. Genau. Und vielleicht, weil wir gerade noch bei den Emmys sind, The Acolyte ist tatsächlich auch für einen Emmy nominiert, für die beste Tonbearbeitung in der Folge Night wurden ein paar Leute nominiert. Ich dachte, man erwähnt das einfach mal, dass auch diese Serie tatsächlich für einen Emmy nominiert ist.
Ja, schön. Ja. Auf jeden Fall. Also, weil wir wissen ja, es gibt viele Acolyte-Fans und ich meine, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Lieblings-Star-Wars-Serie von mir und dir war oder werden wird. Ich fand auf jeden Fall nach wie vor, es war eine coole Serie und mir tut's leid für alle, die es so richtig geil fanden, so wie zum Beispiel Tom. Ja. Weil ich hätte auch sehr, sehr gerne eine weitere Staffel der Serie gesehen und da gab's viele richtig tolle Aspekte dran und das werde ich auch immer wieder erwähnen, wenn mich jemand nach Acolyte fragt.
Ja, und wenn die Emmy-Nominierungen von Endor eine Sache zeigen, dann ist es auf jeden Fall, dass die Serie, ich sag mal, auch im Mainstream angekommen ist. Dem stimmen auch die jetzt erschienenen Zahlen, die Zuschauerzahlen zu, nicht wahr, Daniel?
Genau, da gab's nämlich mal wieder so diverse Berichte über die Nielsen-Ratings. Also das ist ja die bekannteste Rating-Agentur für, wenn man das so nennen kann, für so Filme, Serien, was auch immer, die auf den Streaming-Diensten laufen. Ich kapiere nach wie vor immer noch nicht ganz, wie auch immer das gemessen wird. Aber auf Verweis auf Nielsen-Ratings war es wohl so, dass die zweite Staffel von Endor ein voller Erfolg war. Und zum Beispiel auch deutlich erfolgreicher wie zum Beispiel Acolyte oder Skeleton Crew oder auch die erste Staffel von Endor. Hat außerdem dazu geführt, dass Filme wie Rogue One wieder gepusht wurden und zeitweise gerade so zum Ende hin oder nach dem Ende irgendwie für, ich glaube, 1-2 Wochen der meist gestreamte Film auf Disney Plus waren. Und ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Es ist aber nach wie vor auch zu erwähnen, dass die Zahlen weit hinter den überragend guten Zahlen von zum Beispiel Mando Staffel 1 und Mando Staffel 2 liegen. Und auch Mando Staffel 3 war wohl erfolgreicher laut den Nielsen-Ratings wie jetzt Andor Staffel 2. Wie sich das jetzt im Gesamten auswirkt, ob Disney, Lucasfilm da zufrieden waren oder nicht, lässt sich von außen halt immer schwer beurteilen, weil die auch irgendwie sich wenig in die Karten schauen lassen. Aber ich würde auch einfach mal behaupten, so mediales Echo, Emmy-Nominierung, die Zahlen waren gut, wenn auch vielleicht nicht herausragend, aber da ist halt auch immer die Frage, ja, wie genau ist es dann immer vergleichbar, weil als die erste Staffel Mando zum Beispiel rauskam, gab es halt auch noch nicht so viele Streamingdienste. Die Konkurrenz war wahrscheinlich damals deutlich geringer. Und ich würde jetzt einfach mal das Fazit ziehen, dass Andor Staffel 2 ein Erfolg war für Lucasfilm. Würdest du mir da zustimmen?
Ich würde dir da zustimmen und ich glaube auch, dass die Serie in Zukunft eine, ich sag mal, weitläufigere. Also ich glaube, die Serie wird länger von Leuten gerewatcht oder auch von neuen Leuten nochmal entdeckt, als jetzt irgendwie Mando. Also ich habe das Gefühl, alle Leute, die Mando gucken wollen, haben es mittlerweile auch schon gemacht. Und Andor ist so eine Serie, wo sich viele Leute, glaube ich, eher Zeit nehmen und das irgendwann mal vielleicht in einem oder zwei Jahren mal gucken, weil die Leute vielleicht immer noch drüber reden, während Mando halt so diese Serie ist, die ich glaube, bei vielen Leuten auch einfach so ins eine Ohr rein und ins andere Ohr wieder rausgeht. So, die haben, wie du sagst, irgendwie die erste Staffel gesehen und gucken halt jetzt weiter, weil sie einfach so interessiert. Ich weiß noch, damals irgendwie lief ja die erste Folge zum Beispiel bei uns in Deutschland ja auch auf ProSieben und so. Mhm. Es ist einfach sehr viel mehr im Mainstream verankert als jetzt irgendwie Andor. Und Andor ist vielleicht sowas, was, wenn man gerade Langeweile hat und dann durch Disney Plus scrollt und sieht man, ah ja, diese Star Wars Serie da, die vor ein paar Jahren rauskam, irgendwie, die kam ja irgendwie echt gut an, vielleicht gucke ich die mal. So, ich glaube, das ist so ein Phänomen, was wir in ein paar Jahren bei Andor auf jeden Fall sicherlich noch wahrnehmen können und dass da auf lange Zeit sich auch nochmal die Zahlen akkumulieren, wobei jetzt die aktuellen Zahlen auch überhaupt nicht schlecht sind. Ne?
Also, nee, genau.
Das ist auch so, überhaupt nicht zu vergleichen mit Mando, was ja kulturelles Phänomen sondergleichen ist. So.
Und man dazu vielleicht halt auch noch sagen muss, dass halt eine Serie wie The Mandalorian halt so irgendwie das Kern Star Wars vereint. Also das ist was, das guckt der 10-jährige Sohn von meinem Kumpel findet Mando geil und genauso wie der Kumpel von meinem Stiefvater, der Rentner ist. Und ich denke halt einfach, Andor ist wahrscheinlich für einen 10-Jährigen einfach nicht gemacht und Mandalorian ist halt einfach so wie die Star Wars Trilogiefilme oder auch andere Star Wars Serien, die halt einfach so für jung und alt sind und Andor ist schon sehr speziell und allein ich glaube dadurch, dass es ja so ein, ich sage jetzt mal, eingegrenztes Zielpublikum auch hat mit einfach Erwachsenen, war es vermutlich schon ein voller Erfolg. Würde ich jetzt mal behaupten.
Das glaube ich auch.
Und was ich auf jeden Fall glaube, ich habe jetzt gerade mal spontan unser Skript über den Haufen geworfen. Ich glaube auf jeden Fall, der nachhaltige Effekt von Andor oder auch so ein Lernprozess, habe ich so das Gefühl, ohne dass ich da jetzt genau den Beleg dafür habe, aber ich meine es festzumachen an zum Beispiel, dass jetzt auch Produktionen, also Output an wie viele neue Sachen rauskommen, bisschen runtergefahren wurden, also vielleicht nicht nur jetzt bei Lucasfilm und bei Star Wars, sondern auch bei Marvel hat man ja das Gefühl, okay, die gehen gerade wieder ein bisschen eher auf die Bremse und wollen eher wieder hochqualitativ weniger und lieber eine Serie oder weniger Sachen in einem gewissen Zeitraum und nicht so gefühlt alle zwei Monate das nächste Projekt, die nächste Serie, also ohne dass ich da jetzt irgendwie sagen will, dass Star Wars Produktionen in der Vergangenheit unter schlechter Qualität gelitten haben, aber ich finde zum Beispiel jetzt gerade wieder cool, dass die zweite Staffel von Ahsoka jetzt wohl in den frei gewordenen Produktionsstätten in England von Lucasfilm da Platz gefunden haben und dass die zweite Staffel von Ahsoka wohl deutlich mehr on location gedreht wird und nicht in the volume. Da hatten wir es ja früher schon. Und ich denke halt einfach, dass gerade auch sowas wie die Emmy-Nominierung und der Erfolg bei Kritikern und dass einfach auch die Bildgewalt von Andor und Cinematographie, danke Nico, schwieriges Wort, so gelobt wurden, glaube ich einfach, dass das auf jeden Fall Andor zu verdanken ist, dass wir eben jetzt nur eine Star Wars Serie am Horizont haben und die tatsächlich dann auch eben on location in England und so gedreht wird und wir richtiges Gras und richtige Berge und Wälder von Peridia dann sehen können, glaube ich, haben wir unter anderem auch Andor zu verdanken. Und ich finde es auf jeden Fall cool, weil ich mag The Volume, ich mag Special Effects, aber ich finde es halt auch immer geil, wenn einfach wirklich in echten Locations Dinge gedreht wurden. Ich meine, es hat schon auch seinen Grund, warum Game of Thrones, selbst in den ersten paar Staffeln, wo das Budget einfach gar nicht mal so ultra hoch war für so eine Serie und es sah einfach immer top aus, weil die halt einfach an echten Orten gedreht haben. Und ich freue mich gerade deswegen auf die zweite Staffel von Ahsoka so sehr. Und da haben wir jetzt das erste offizielle Bild gesehen.
Ja, genau. Das wurde auf der San Diego Comic-Con, die jetzt vor kurzem war, wurde das offenbart. Und auf diesem Bild sehen wir unser allerliebsten Charakter, Jabba the Hutt, aka Ezra Bridger. jetzt in neuem Look. Der Bart ist ab nach Ahsoka Staffel 1. Und auch sein, ich sag mal, etwas druidenmäßiges Gewand hat er abgelegt und ausgetauscht gegen eine blaue Jacke. Wir sehen ihn da so an Bord eines Raumschiffes. Es lässt vermuten, dass es an Bord eines Raumschiffes der Neuen Republik sieht. Es hat zumindest so ein bisschen Ähnlichkeiten auch so zu dem Look von zum Beispiel der Tente 4. Irgendwie ist das alles sehr weiß und sehr minimalistisch gehalten. Und er schaut lächelnd, grinsend, schmunzelnd, wie man es auch nennen will, zu irgendjemandem herauf. Und ich muss einfach sagen, man sieht einfach einmal mehr, dass Eman Esfandi das perfekte Casting für Ezra Bridger war und ist. Also gerade jetzt, wo der Bart weg ist, finde ich, sieht man es nochmal mehr, wie ähnlich er einfach Ezra aus Rebels sieht.
Ja, volle Zustimmung, wollte ich nämlich auch sagen. Also ich bin ja selbst Bartträger und Verfechter von Männern mit schönen Bärten. aber ich finde auch, dass er einfach Ezra so ultra ähnlich sieht. Und ich meine, ich wusste ja, wie der Schauspieler, oder wir wussten ja, wie der Schauspieler in echt, in Real Life quasi aussieht. Und dass er diesen Bart sich quasi nur für die Rolle da hat stehen lassen. Und es ist schön, sein Gesicht jetzt hinter dem Bart endlich mal auch zu sehen und einfach diese krasse Ähnlichkeit zu dem animierten Ezra. Und zur Vollständigkeit halber, von deinem Vergleich vorher, nur falls uns jemand falsch verstanden hat, du meintest also ein Druiden-Outfit, also im Sinne von ja, so ein Druide wie,
nicht mit O.
wie Miraculix bei Asterix genau. Zum Beispiel, weil ich gerade gedacht habe, ich war selber kurz so, was, ein Druiden-Outfit? Ah, ein Druiden.
Ein ja, Druiden-Outfit. Ich wusste nicht, wie ich es sonst benennen soll.
Passt perfekt.
Seine Robe also, da halt, ne?
Würde ich auch so sagen. Druiden-Outfit ist perfekt beschrieben. Und genau, außerdem außerdem wurde bekannt gegeben über so ein Production-Sheet von irgendwie irgendeiner Firma, die wohl da immer diese Daten und Fakten sammelt von irgendwelchen Filmproduktionen, die da am Laufen sind, dass eben Dave Filoni, Creator, Writer und in der zweiten Staffel auch wieder Regisseur, Bryce Dallas Howard, die wir aus The Mandalorian kennen, und Andres Ekström, der unter anderem Sie, Reich der Blinden und Tabu, und Jennifer Getzinger unter anderem Folge 6 von Ahsoka Staffel 1 und auch Serien wie Penguin, Westworld und noch viele andere zu verantworten hat. Die sind die bekannten Namen, die in der zweiten Staffel Regie führen werden. ist nicht ausgeschlossen, dass die Liste noch länger wird, aber ich finde, das sind schon mal gute Namen, die man hier so lesen kann. Ich meine, mit Dave Filoni haben wir festgerechnet, würde ich mal sagen. Bryce Dallas Howard haben sich viele gewünscht, nachdem sie ja in Skeleton Crew auch wieder eine tolle Episode gemacht hat und eben mit die coolsten Folgen, was so eine Star Wars Serie zu bieten hat. Ich muss immer wieder gerade denken, halt eben die Folge in The Book of Boba Fett, in der Mando wieder auftaucht und seinen N1 Starfighter repariert und tuned. Das ist einfach eine geile Folge und ich freue mich, sie wieder in irgendeiner Star Wars Serie zu sehen und jetzt in Ahsoka Staffel 2. Ja, da freue ich mich drauf. Und auch die anderen Namen, also ich habe weder Tabu noch sie gesehen, aber sie sieht zumindest mal richtig cool aus und ich habe einen Kumpel, der fand es ziemlich geil und ist auch so auf meiner erweiterten Watchlist, ist auf Apple TV und ja, Penguin, Westworld von Jennifer Getzinger, die Folgen fand ich alle richtig cool. Wie stehst du zu den Namen, die wir hier jetzt haben?
Ja, also Dave Filoni und Bryce Dallas Howard soweit wenig überraschend, würde ich behaupten. Habe ich auf jeden Fall mit gerechnet. Über Jennifer Getzinger freue ich mich, ohne jetzt viele Serien von ihr gesehen zu haben, aber ist auf jeden Fall so ein Name, der im Disney-Kosmos auch stark vertreten ist. Also sie hat auch viele Marvel-Serien gemacht. Irgendwie sie hat auf jeden Fall eine Folge irgendwie bei Daredevil oder bei
Jessica Jones.
Genau, so, da war sie auf jeden Fall schon dabei. Zu Anders Engström kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich seine Sachen nicht gesehen habe, aber ich weiß zum Beispiel, dass Tabu auf jeden Fall auch so eine Kultfolgschaft hat, also auf jeden Fall auch ein nicht unbekannter Name und ja, bin gespannt, was diese Leute da uns auf die Bildschirme bringen. Ich habe jetzt mit keinem der Namen irgendwie ein Problem oder so, aber es ist auch nicht so, boah, oh mein Gott, da bin ich jetzt sehr gespannt, was die machen.
Ja, ich denke einfach, wir haben ja in etwa gesehen, was wir von Ahsoka bekommen werden und ich nehme jetzt auch mal an, das wird sich nicht drastisch von der ersten Staffel unterscheiden, aber ich finde halt eben gerade so ein paar Kritikpunkte hat ja ich auch, so dass Peridia ein bisschen zu künstlich aussah und dass man einfach in vielen Szenen gerade so bei dieser Verfolgungsjagd auf den Wölfen da geritten sind, hat man einfach gesehen, dass es irgendwie nicht echt war. Und ich habe einfach das Gefühl, die haben selber bemerkt, okay, das können wir besser und es wird sich wohl nichts Grundlegendes ändern. Und ich hoffe, die werden auch weiterhin The Volume benutzen, weil das ja auch definitiv seine Stärken hat. Aber eben gerade so die Außenaufnahmen werden wohl in Schottland oder England oder wo auch immer stattfinden. Und das finde ich schon mal ziemlich geil. Und jetzt noch gute Regienamen, also bin ich guter Dinge.
Dito.
Ja.
Es gibt auch Neuigkeiten zu nach Mandalorian und Grogu dem nächsten Star Wars Filmprojekt, Star Wars Starfighter. Dort wurde nämlich ein neuer Teil des Casts revealed. Nach Ryan Gosling wissen wir jetzt, dass Mia Goff eine Rolle übernehmen wird. Wem der Name nichts sagt, das ist eine Schauspielerin, die insbesondere Horrorfans, würde ich sagen, ein Name sein dürfte. Also die hat zuletzt in dieser Trilogie mitgespielt, bestehend aus X, Pearl und Maxine. Da hat sie die Hauptrolle übernommen. Genau. Soll jetzt unter anderem auch in dem Blade-Film, der irgendwann vielleicht mal kommen soll, mitspielen. Auf jeden Fall da ein Name. Auch in The Odyssey von Christopher Nolan, der ja nächstes Jahr kommt, soll sie mitspielen. Also sie macht sich auf jeden Fall gerade einen Namen in Hollywood und da darf Star Wars natürlich nicht fehlen. In der Mitteilung, wo drin stand, dass sie gecastet wurde, wird auch erwähnt, dass sie die Rolle einer Schurkin übernehmen soll. Es bleibt abzuwarten, was das heißen soll. Es kann ja auch im Star Wars-Kontext heißen, sie ist eine Schmugglerin oder so. Ich meine, Han Solo würden viele vielleicht auch als Schurken bezeichnen. Mal gucken, ob sie dann tatsächlich eine Gegenspielerin zu Ryan Goslings Helden ist oder vielleicht doch so ein Anti-Held. Mal gucken.
Ja, viel wissen wir über den Film ja eh nach wie vor noch nicht und Finde ich aber eigentlich ganz gut. Zu viel will ich vorab auch gar nicht wissen.
Ist ja noch zu lange hin.
Ja, mir war der Name, also hat direkt irgendwie bei mir was geklingelt. Und ja, ich habe sie definitiv auch schon gesehen. Und ich kann aber auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich freue mich einfach, dass es bald losgeht mit den Dreharbeiten. Und da haben wir ja auch eine Neuigkeit bekommen. Und zwar, es war schon länger klar, dass es hieß, es wird im Herbst losgehen. Und Kathleen Kennedy hat erzählt, das YouTube-Video, wo sie das erzählt, verlinken wir euch auch in den Shownotes, dass die Dreharbeiten tatsächlich jetzt im September, also in 2 Monaten knapp, losgehen werden. Oder nicht mal mehr 2 Monaten, wenn wir schon Ende Juli. Und tatsächlich wird der Film auch in UK gedreht. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorher irgendwie schon bekannt war oder nicht. Bin ich mir gerade unschlüssig. Aber Sinn macht's, da ja im Prinzip alle neueren Star Wars Filme seit der Disney-Übernahme in UK in den Pinewood Studios da gedreht wurden und die da wohl gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und wir eben ja wissen, Andor wurde auch dort gedreht, jetzt Ahsoka, keine Ahnung, ob das allgemein gerade irgendwie in L.A. nicht so geil ist, Dinge zu drehen, da bin ich auch nicht tief genug drin, aber es scheint wohl so, dass Star Wars gesagt hat, ja, wir werden uns ja jetzt wohl wieder mehr auf UK fokussieren und dort unsere Dinge filmen. Mal gespannt, wie es da weitergeht mit den anderen Sachen. Genau. Und was auch vor kurzem veröffentlicht wurde, es gibt jetzt eine offizielle Map der Star Wars Galaxis auf starwars.com und auch das werden wir euch in den Shownotes verlinken und das ist eine Map, die besteht aus allen Planeten, die aktuell im Kanon irgendwie eine Rolle spielen. Ich habe mich jetzt noch nicht tief genug da rein gelesen und geguckt, ob da auch Dinge drin sind, die wir vielleicht nur aus den Legends kennen. Aber es heißt wohl, das ist die offizielle Map der Galaxis. Das heißt, wir wissen da jetzt, wo jeder Planet sich genau befindet. Und die Map wird auch mit erscheinen von weiteren Comics, Büchern, Filmen, Spielen, was auch immer, weiter abgedatet und angepasst, sodass wir immer einen Überblick haben, wo in der Galaxis wir uns gerade befinden. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache.
Total. Ich finde sowas auch immer super cool, wenn man da so einen Überblick bekommt. Ich finde, es zeigt doch einfach nochmal, wie riesig diese Galaxis eigentlich ist. Also in der Legende der Karte ist auch, also es ist in so ein Cluster eingeteilt, ne, mit irgendwie ganz vielen Quadraten und da wird auch erklärt, dass ein Quadrat 5000 Lichtjahren entspricht. So, und es sind wirklich sehr viele Quadrate. Also es ist sehr viel Zeit, die da zwischen den einzelnen Planeten liegt. Und es zeigt einfach nochmal sehr eindrucksvoll, wie groß das Star Wars-Universum eigentlich oder die Star Wars-Galaxis wirklich ist. Und es ist einfach sehr cool, da viele Sachen zu sehen und zu gucken, ah, okay, das liegt dort und dort. Weil ich finde, in den Filmen und in den Serien selber hat man selten so ein wirkliches Gefühl davon, wie die Charaktere irgendwo hinreisen. Ja. Da könnte man sagen, irgendwie Coruscant und Tatooine liegen direkt nebeneinander, aber ist natürlich überhaupt gar nicht so.
Ja, wobei man da ja auch immer sagen muss, es variiert sehr von Film zu Film oder Serie zu Serie. Also manchmal hat man so das Gefühl, es dauert Ewigkeiten, um irgendwie von A nach B zu kommen, wenn es die Story gerade mal braucht. Und dann wiederum hat man so Dinge wie irgendwie, also ich sag gerade so den Vergleich irgendwie Empire Strikes Back, wo die ja keine Ahnung wie lange unterwegs sind, scheinbar lange genug, dass Luke seine Grundausbildung da machen kann. Okay, die sind nicht im Hyperraum unterwegs, aber trotzdem wirkt es jetzt nicht so, als wären sie da Monate oder so. Also scheinbar ist Luke ein schneller Lerner, ein guter Padawan, auch wenn er schon eigentlich zu alt ist. Und dann haben wir wieder so Sachen wie Rise of Skywalker, der irgendwie, glaube ich, in 16 Stunden vergehen, glaube ich, von Palpatines Nachricht bis zur Schlacht von Exegol oder so. Also ich glaube, da darf man sich einfach nicht zu viele Gedanken machen, mit wie lange es dann immer von A nach B dauert. Aber cool finde ich auf jeden Fall, dass man mal weiß, was denn wo genau liegt, weil ja, das ist dann immer schon cool zu sehen, dass man zumindest weiß, okay, Coruscant ist jetzt sehr, sehr weit weg von zum Beispiel Tatooine und es ist nicht gerade um die Ecke so.
Ja.
Genau. Du hast vorhin schon erwähnt, die Comic-Con in San Diego war vor kurzem und da wurde auch ein weiteres Bild, du bist hier der Herr der Bilder heute, wurde ein weiteres Bild revealed, das ich schon gesehen habe und vielleicht viele andere, die sich in Reddit oder wo auch immer rumtreiben, aber jetzt gibt es zumindest mal ein offizielles Bild.
Genau, es geht um die neueste Star Wars Animationsserie, die da heißt Maul Shadow Lord. Und wie sollte es für die Serie auch anders sein, sehen wir auf dem Bild natürlich Darth Maul in einem Outfit, das sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich zu seinem Outfit in unter anderem Clone Wars Staffel 7 ist. Was man auf jeden Fall sieht, also er steht in einem fabrikähnlichen Gebäude, man kann es nicht so ganz erkennen, hinter ihm sind auf jeden Fall irgendwie Flammen und so ein riesiges Zahnrad, man sieht, also kann nicht ganz erkennen, wo er da gerade steht und hat natürlich sein Doppellichtschwert gezückt und scheint auf jeden Fall kampfbereit zu sein. Er steht da auch ein bisschen herausfordernd, scheint vielleicht gerade jemanden zum Kampf herauszufordern. Und was man auf jeden Fall, finde ich, sieht, ist, dass der Animationsstil an sich von dem, wie der Charakter aussieht, sehr, sehr ähnlich zu Clone Wars und Bad Batch und Tales of ist. Aber dass sie sich auf jeden Fall auch irgendwie künstlerische Freiheiten genommen haben, das Ganze noch ein bisschen zu überstilisieren. Also das Bild ist sehr, ich will nicht sagen körnig, aber es wirkt irgendwie alles so ein bisschen verschwommen und es sieht so aus wie, ich weiß nicht, hörst du viel Metal-Musik, Daniel?
Nicht so sehr, aber ich bin generell keiner Musikrichtung abgeneigt, aber.
Also ich finde, es sieht so aus, wie sich Metal-Musik anhört, falls du verstehst, was ich meine. Also es ist so ein sehr, sehr distorted, also sehr verzerrtes Bild irgendwie und es erinnert mich so sehr stark an so verzerrte Gitarren irgendwie vom Stil. Und ich finde es auch ein bisschen geil. Ich bin gespannt, wie die Serie da mit diesem Animationsstil spielen wird. Es sieht auch irgendwie ein bisschen gemalt aus, ein bisschen wie so ein Ölgemälde. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal stilisierter sein in der Art, wie es animiert wird, als jetzt zum Beispiel Clone Wars, wo halt einfach die Charaktermodelle sehr eigenartig aussehen. Aber ich glaube auch sonst, dass da spannende Sachen passieren. Vielleicht nutzt er da auch gerade irgendwie die Macht oder so und deswegen und verfällt er in so einer Rage oder so, irgendwie sowas vielleicht. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf diese Serie, was sie machen und wie sie den Animationsstil weiterentwickeln. Ich habe richtig
Geiles Bild auf jeden Fall. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, so als ich bin ja auch leidenschaftlicher Plattensammler, so als Cover von so einer Platte und dann irgendwie Maul and the Shadow Collective. Und im Hintergrund hört man dann die E-Gitarren-Riffs.
Nee, doch. Boah, einfach Duel of the Fates, aber statt dem Chor ist es eine E-Gitarre.
Boah, geil. Also eigentlich ja, wäre die perfekte Serie, um mal Metal-Musik in Star Wars. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schon jemals irgendwie gehört haben. Ich habe zumindest jetzt gerade nichts auf dem Ohr, was.
Nee. Ich auch nicht.
Ich wüsste nicht, aber das wäre auf jeden Fall mal geil. Und ich meine, wenn schon Metal-Musik, dann bei so einer Serie, wo quasi, wenn man, also alles, was wir bis jetzt wissen, wir haben einen Bad Guy als Protagonist.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Man weiß ja auch noch nicht, wer den Soundtrack macht. Vielleicht machen es ja wieder die Kainers. Vielleicht packen die ja mal die Gitarren raus.
Ja, hoffen wir es. Das wäre auf jeden Fall geil. Genau. Weitere Comic-Con-News. Und zwar gar nichts so Direktes zu Star Wars, aber es hat mit George Lucas zu tun und deshalb müssen wir das Ganze auf jeden Fall auch mal erwähnen. Und zwar George Lucas hat ja schon länger sein Museum, George Lucas Museum of Arts, heißt es auf
Of Narrative Art.
Of Narrative Art, sorry, genau, so heißt es. Das wurde ja schon gebaut und befindet sich meines Wissens nahe der Fertigstellung. Und dazu gab es jetzt eben ein Panel auf der San Diego Comic Con, bei der George Lucas das erste Mal, das wusste ich auch nicht, selbst auf der Comic Con vertreten war. und hat gemeinsam mit Doug Cheng, dem Designchef von Lucasfilm und auch wohl langjähriger Freund und Wegbegleiter von George Lucas, der er ihn damals ja beim Start der Prequels quasi eingestellt hat, und unter anderem mit Guillermo del Toro und moderiert von Queen Latifah, gab es da ein Panel auf der San Diego Comic-Con, wo George Lucas über sein Museumsprojekt und was ihn dazu bewogen hat und so weiter und so fort da geredet hat. Ich muss zugeben, wir haben uns beide dieses Panel noch nicht in Gänze angeschaut, aber wir werden es auf jeden Fall euch mal hier verlinken und ich will da auf jeden Fall auch reinschauen und ich finde auf jeden Fall geil, dass George Lucas mal wieder sich so einem außergewöhnlichen Projekt widmet, wo man sagen kann, dass sowas macht nur ein George Lucas, der da Unmengen an vermutlich eigenem Geld da rein buttert und ich habe gehört, es wird wohl allgemein schwer, dass das Ding überhaupt mal vermutlich schwarze Zahlen schreiben wird, aber es ist ein richtig krasses Gebäude. Ich konnte das schon selbst live sehen, also ich war nicht drin, aber ich war letztes Jahr in meinem USA-Urlaub in Los Angeles und habe mir dann Footballspiel vom USC, glaube ich, war das, von der College-Mannschaft angeguckt und quasi dieses Stadion von dieser College-Mannschaft ist direkt, oder Universität, wahrscheinlich sage ich jetzt wieder was komplett falsch, ist halt das Uni-Team von LA und hat sein Stadion quasi in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Museum, was auf jeden Fall schon mal geil ist, dass man sowas in der Nähe von einer Universität macht. Und ich weiß aus anderen Podcasts und so, was ich über die Jahre halt so gehört habe, als es bekannt wurde, dass dieses Museum gebaut wird und so, dass er da von Anfang an große Probleme hatte und er wollte das irgendwie eigentlich in San Francisco bauen, weil er ja da auch irgendwie beheimatet ist und da auch die Headquarters von Lucasfilm sind und so weiter und so fort. Und das ging dann nicht. Und dann gab es lange Differenzen mit allen möglichen Leuten. Und im Endeffekt hat das dann irgendwie geschafft, eine Genehmigung für das Museum in LA zu kriegen. Dann wurde das angefangen zu bauen. Dann kam Corona und wie viele Sachen. Dann wurde der Bau auf einmal teurer und es gab Pausen und Probleme um Probleme, aber jetzt ist es nahezu fertiggestellt und soll wohl nächstes Jahr seine Pforten für die Weltöffentlichkeit öffnen und coole Sache und ich hoffe, dass ich irgendwann das Museum auch mal von innen sehen kann.
Ja, das ist du hast gerade schon gesagt, das ist ein absolut abgefahrenes Gebäude. Also wenn man sich da mal Bilder anguckt, das sieht aus, als käme es aus Star Wars selber. Also es hat ein sehr Sci-Fi-mäßigen Look und also um vielleicht nochmal erklären zu wollen, worum genau es in diesem Museum geht, also es geht nicht irgendwie um Star Wars explizit, ja, genau, oder so, auch wenn Star Wars Exponate drin sind, sondern es geht einfach allgemein darum, wie werden Geschichten erzählt und wie hat sich das über die Jahre der Menschheit entwickelt, also da wird man, wenn ich es richtig verstanden habe, von Anfang bis unsere aktuelle Zeit irgendwie durchgeführt mit, angefangen mit irgendwelchen Höhlenmalereien aus der Steinzeit, ja, und so.
Schattentheater und.
Genau. Alles, also es geht einfach darum, wie erzählt der Mensch Geschichten und wie hat sich das über die Jahre entwickelt. Und George Lucas hat irgendwie da viele Exponate aus seiner eigenen Sammlung mit beigesteuert und es wurden viele Sachen irgendwie rangeholt. Wie gesagt, auch ein paar Sachen aus Star Wars. Also es soll zum Beispiel ein lebensgroßer N1 Sternjäger dort sein, aber auch Konzeptzeichnungen, die damals für Indiana Jones verwendet wurden. Also sicherlich auch was für Filmfans dabei, aber es geht noch viel weiter als das. Und ich stimme dir voll zu, ich finde das super cool, dass er jetzt dieses Projekt endlich verwirklichen kann und finde es auch einfach super für die Nachwelt, dass sowas entsteht, weil ich bin mir sicher, es wird viele, viele Filmschaffende oder generell Kunstschaffende inspirieren und was will man da mehr?
Ja, und ich finde halt einfach wieder, das ist so ein Ding, also ich finde es auch geil, ich habe gesehen, dass George Lucas da wirklich mit Standing Ovations gefeiert wurde, also die ersten paar Minuten von dem Panel habe ich mir tatsächlich angeguckt, nur noch nicht komplett, weil ich einfach die Zeit noch nicht gefunden habe, es war ja gerade erst jetzt am Wochenende, aber es ist einfach so perfekt, George Lucas, weil jeder, der sich halt so näher mit ihm befasst, weiß, er war schon immer so ein Rebell Und er war ja auch voll gegen dieses ganze Studiosystem. Er hatte ja von Anfang an nur Streitereien, was ja auch dazu geführt hat, dass er sich dann im Endeffekt selbstständig gemacht hat und eigentlich so mehr oder weniger gegambelt hat mit dem ersten Star Wars. Wäre der Film nicht so erfolgreich gewesen, wäre George Lucas heute wahrscheinlich nicht Milliardär, sondern wenn er vielleicht nicht gerade irgendwie noch einen anderen guten Film oder was gemacht hätte, eher verschuldet gewesen. Der hat sich damals aufgelehnt, eben gegen das Studiosystem, ist aus der Directors Guild of America, das so eine Vereinigung ist, so wie die Writers Guild oder sowas auch. Und da ist er ausgetreten, weil die ihm quasi so vorschreiben wollten, du musst an jedem Film am Anfang Opening Credits haben, wo alle Daten und Fakten zum Film quasi erstmal genannt werden, so wie man es früher aus den alten Filmen kennt. Star Wars war nämlich tatsächlich der erste Film, bei dem halt die Credits am Ende und nicht am Anfang kamen, was heute eigentlich Standard ist, dass der Film halt einfach mehr oder weniger losgeht, und er hat halt dafür gekämpft. Die wollten es nicht und er hat gesagt, ja, dann kündige ich halt und trete aus der Gilde aus und mache mein eigenes Ding. Und wie gesagt, er hat Lucasfilm gedreht, weil er einfach machen wollte, was er wollte und nicht, was ihm das Studio vorschreibt. Er hat seine eigene Effektfirma mit ILM gegründet, um einfach seinen Traum von Star Wars zu verwirklichen. Und genauso ist es irgendwie jetzt auch mit dem Museum. Irgendwie niemand wollte ihn irgendwie haben und niemand wollte da sein großes, wahrscheinlich wieder, wie man George Lucas kennt, viel zu ambitioniertes Projekt haben. Und der macht es seit Jahren und hängt da sein ganzes Herzblut rein. Und er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und da finde ich es einfach echt schön, dass er die Vollendung von dem Ganzen jetzt noch wohl miterleben wird. Und ich hoffe, dass das Ding auch wirklich erfolgreicher wird, wie man vermutet, und da viele Leute hingehen, weil vor ein paar Jahren, als dann eben Corona und so kam, habe ich schon gedacht, hoffentlich wird es jetzt nicht so ein Millionengrab und so das letzte Ding, was er gemacht hat, wird quasi so eine Bauruine in L.A. oder so. Also ja, war einfach so meine Gedanken, die ich damals hatte. Und freue mich einfach und hoffe, dass das Ding echt, echt cool wird. Und eben gerade George Lucas, der ja schon immer auch ein Visionär war, der die Digitaltechnik vorangetrieben hat, oder aber auch in Star Wars einfach Joseph Campbells Heldenreise, was ja schon seit Ewigkeiten im Prinzip so diese Prinzipien, wie der Mensch Geschichten erzählt und was für den Mensch eben anziehend ist. Und wenn man halt so diese Grundformel nimmt, dass man halt irgendwie in griechischen Theaterstücken schon die Grundversatzstücke wiederfindet, mit der irgendwie auch A New Hope und viele andere, nicht nur Star Wars Filme, sondern Filme im Generellen so erzählt wurden und werden, wiederfindet, dann finde ich es geil, dass er dann so ein Museum hat, wie du schon gesagt hast, das so die ganze Geschichte von sowas, von dem Film, wie, oder von nicht nur Film, sondern wie halt Menschen Geschichten erzählen, in Bildern, ja, geil, und wäre cool, wenn wir da mal irgendwie so einen Ausflug zusammen hinmachen könnten und da mal im Museum verweilen.
Voll.
Genau, wie gesagt, wir verlinken euch das Panel und schaut da alle mal rein, und das ist bestimmt echt interessant, vor allem eben die Kombo mit Queen Latifah als Moderatorin.
So random irgendwie.
Genau, ja. Aber es gab tatsächlich auch auf der Comic-Con weitere Star Wars Publishing News, was ja zu einer Comic-Con passt. Und zwar wurden viele Sachen zur Phase 3 der High Republic angekündigt. Auch hier verlinken wir euch den Artikel dazu. Schaut da gerne mal rein. Ich habe mir jetzt auch nicht komplett eingelesen, und ich bin ja auch in der High Republic, wie du wohl auch, weit, weit hinterher, um da irgendwie was groß dazu sagen zu können. Aber es wurde einiges angekündigt, und für alle High Republic-Fans ist es sicher sehr interessant. Oder ich zähle mich ja auch als High Republic-Fan. Ich muss nur einfach mal die Zeit finden, alles aufzuholen. Genau, außerdem wurde ein Artbook zu The Acolyte angekündigt. Das sah richtig cool aus. So Artbooks liebe ich ja eh. Ob ich mir jetzt das direkt zulegen werde, weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall mal interessant. Aber mein absolutes Highlight an angekündigten Sachen war ein Buch zu 50 Years ILM. Das heißt Industrial Light and Magic, 50 Years of Innovation, von Autor Ian Fales. Und da sieht man quasi alles, was in den letzten 50 Jahren durch ILM so entstanden ist. Viele Behind-the-Scenes-Bilder und wo man wirklich nochmal so ähnlich wie auch in der tollen Doku Light and Magic auf Disney Plus einfach so den Werdegang von echten Sets, Stop-Motion-Animationen bis hin zu krassen digitalen Sachen oder eben jetzt aktuell sowas wie The Volume. ILM hat halt einfach so gefühlt in allen großen Hollywood-Blockbustern oder alles, was irgendwie mit Special Effects zu tun hat in den letzten 50 Jahren, hatten die irgendwie ihre Hand mit drin. Und das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich hoffe, dass man da vielleicht noch ein paar coole Bilder sieht, die man sonst vielleicht nicht so sieht. Irgendwelche ja Fotos oder andere Dinge, wie zum Beispiel auch diese großen Artbooks, die es da auch gibt, oder Behind-the-Scenes-Books zu Star Wars Episode 1 bis 3 und 4 bis 6, die ich auch im Schrank habe, und da waren echt tolle Fotos drin, und ich hoffe, dass es einfach so im Stile von dem ist. Genau. Hast du auch Bock auf so ein Artbook, Nico?
Ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich habe das Gefühl, ich muss mir generell viel mehr von sowas kaufen. Also ich habe total Bock, mir sowas irgendwie anzuschauen, aber ich komme einfach nicht dazu, mir sowas so, ich meine, kostet natürlich auch alles
ja,
sein Geld und so. Aber wenn das irgendwann da ist und ich auch den Platz habe im Regal, dann werde ich mir das auf jeden Fall alles zulegen und dann mich für eine Woche einschließen und das alles studieren.
Das klingt nach einem guten Plan. Dann müssen wir mal eine Folge machen über Artbooks und so.
Ja.
Genau. Außerdem wurde angekündigt, ein Prequel-Roman zu Star Wars Outlaws, Low Red Moon von Mike Chen, der voraussichtlich am 3. Februar 2026 erscheinen soll. Und ja, die Vorgeschichte von Star Wars Outlaws liefern wird. In dem Fall aber nicht die Story von Kay Vess, sondern von, Gott, jetzt habe ich es mir vergessen zu notieren, der Droidenbegleiter, und du hast die Namen besser im Kopf, wie heißt der?
Andy Five
und
Seinem Kompagnon,
ja. Genau.
Ich habe auch man vergessen, sieht, wie der heißt.
Ja, wir sind ja perfekt vorbereitet heute bei dieser News-Folge. Aber wichtig ist, ein Outlaws-Prequel-Roman erscheint am 3. Februar, einen Tag vor meinem 35. Geburtstag. Falls mir den jemand schenken will am 4. Februar. Aber ich müsste dazu erstmal, wobei, wenn es ein Prequel-Roman ist, könnte ich es ja lesen und dann das Spiel spielen. Wobei ich hoffe, bis dahin habe ich es schon gespielt, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Star Wars Outlaws immer noch nicht gespielt, obwohl ich es schon öfter vorhatte. Aber ich nehme es mir vor, irgendwann es zu spielen.
Es kommt ja jetzt am 4. September auch die Switch 2-Version. Wir haben vorhin drüber geredet. Wer weiß, wenn du dir eine Switch 2 holst. Und dann,
ich wollte gerade sagen, brauche ich nur noch eine Switch 2, aber die habe ich eigentlich auch vor mir zu holen.
Im Badge irgendwie ein bisschen Star Wars Outlaws ist bestimmt ganz cool. Wobei es wahrscheinlich auf der Switch dann erstmal wieder Vollpreis kosten wird.
Ja,
dann,
stimmt. Stimmt,
der PC. Zyklus des Rabattierungsprozesses erst nochmal von vorne startet, während es ja auf PlayStation schon immer 50% reduziert ist und so. Aber
ja, auf dem PC habe ich schon für saugünstig gesehen. Da habe ich es zeitweise mal irgendwie echt für irgendwie 18 Euro war es irgendwo mal im Angebot. Mhm. Und ja, auf der PlayStation ist es irgendwie, so hat sich so um die 30, 35, glaube ich, eingependelt. Da könnte ich eigentlich schon mal zuschlagen. Ich denke auch, es wird eher die PS5 werden. Mal gucken.
Ich glaube auch, dass es da noch weiter nach unten gehen werden kann. Es war nämlich letztens Ubisoft-Hauptversammlung, wo sich alle hohen Tiere, die Ubisoft irgendwie hat, sich getroffen haben mit Presse und hast nicht gesehen. Und da wurde der Ubisoft-Verwaltungsratsleiter Yves Guillemot Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber der Herr wurde auf jeden Fall auf den mutmaßlichen Misserfolg von Star Wars Outlaws angesprochen und da wurde auch nochmal bestätigt, dass die Verkaufsziele, die man sich für das Spiel gesetzt hatte, nicht erreicht hat. Also das Spiel erschien ja auch zu nur so mittelmäßigen Reviews und auch wenn gerade viele Star Wars Fans und ja auch wir irgendwie in unserer Community für uns festgestellt haben, es ist schon ein geiles Spiel, war das Echo in den Medien und im Internet, wie das halt so ist, eher negativ. Spannend ist jetzt, wie Ubisoft so diesen Misserfolg irgendwie für sich selbst begründet. Also sie gestehen sich auch ein, dass das Spiel nicht in einem perfekten Zustand erschienen ist. Ich glaube auch, wenn man es jetzt nochmal spielen würde, ist es auf jeden Fall deutlich besser als die Erfahrungen, die man zu Release gemacht hat. Was er aber auch anführt, ist, dass die Star Wars Brand so generell irgendwie nicht so wirklich auf der Höhe seiner Zeit ist, sage ich mal. Also es ist ja auch in dem Jahr, wo The Acolyte erschienen ist. Ja, ich möchte das gerne so ein bisschen in Frage stellen, weil es genügend andere Star Wars Projekte gibt, die performen und ich glaube, es ist eher so ein Ubisoft Brand-Problem.
Hört sich eher so an wie, ich zeig mit dem Finger mal lieber auf Star Wars, weil die haben ja nichts falsch gemacht.
Genau, also ich glaube, dass viele Leute auch einfach mit dem Namen Ubisoft eher Negatives verknüpfen. Also jetzt auch zuletzt das letzte Assassin's Creed-Spiel und alles, was davor kam und jetzt wahrscheinlich noch kommen wird, hat halt diesen Stempel so, ah ja, ist von Ubisoft, ist eher so, naja. Schade ist auch, dass daraus wahrscheinlich die Cancellation von einem eventuellen Nachfolger resultierte. Also es kursierten Berichte im Netz, dass Massive Entertainment, die Entwickler bereits in der Pre-Production eines zweiten Teils waren. Das heißt, es wurden wahrscheinlich Konzepte entwickelt, wie ein zweiter Teil hätte aussehen könnten. Das wurde jetzt eingestampft und wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht nochmal fortgesetzt in Anbetracht der eher schlechten Zahlen, die Ubisoft da sieht. Schade, aber ich muss auch sagen, den ersten Teil nimmt uns ja niemand weg. Ich muss immer noch den zweiten DLC spielen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Spielt es gerne, wie gesagt, es wird oft im Sale sein, kauft es gerne im Sale für, weiß ich nicht, 30 Euro statt 70 oder was weiß ich. Es wird wahrscheinlich noch günstiger werden in der Zukunft. Es ist wirklich ein tolles Spiel, was die Star Wars Atmosphäre sehr schön einfängt und ja, macht es einfach. Ist schön.
Ich behaupte hier einfach mal, irgendwo in einer Parallelwelt hat sich Ubisoft ein halbes, dreiviertel Jahr länger Zeit gelassen. Das Spiel ist erschienen mit dem nötigen Feinschliff und war ein voller Erfolg, weil ich glaube, genau das, wie du schon sagst, der Name Ubisoft plus dann die Reviews waren immer so, ein grundsolides Spiel, jeder Star Wars-Fan wird seinen Spaß damit haben und wird sich sofort in der Welt heimisch fühlen, aber es wirkt an manchen Stellen nicht so, nicht fertig und nicht, also nicht so 100% mit dem letzten Feinschliff, den es vielleicht hätte brauchen können. Und ich habe das Gefühl, auch alle Kritikpunkte, die ich so von Leuten gehört habe, die es damals gezockt haben, so das Balancing und die Schleichpassagen und ein paar frustrierende Momente, das wurde jetzt irgendwie alles überarbeitet, ausgepatcht, die Performance ist besser und so weiter und so fort. Und ja, wahrscheinlich hätte das Spiel einfach noch ein bisschen länger gebraucht und dann wäre es vielleicht mit guten Reviews rausgekommen und entsprechend hätte es dann auch besser performt und wir hätten vielleicht einen zweiten Teil bekommen.
Das glaube ich auch.
Wer weiß.
Wer weiß. Ja, und es geht weiter mit den schlechten Nachrichten. Die Rian Johnson Trilogie, die ja lange, 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 lange in der Schwebe war und immer wieder Thema von Berichterstattung war, geht es weiter, was passiert da? Da hat Rian Johnson jetzt im Rahmen der Promotour von seiner aktuellen Serie Pokerface Staffel 2, da hat er ein bisschen Klarheit geschaffen und hat gesagt, dass es einfach nicht zustande gekommen ist. Also es gab Pläne, sie haben sich gegenseitig Ideen gepitcht. Es gab auf jeden Fall Gespräche zwischen ihm und Lucasfilm und den entsprechenden Ansprechpersonen. Aber es sollte einfach nicht sein. Und er hat, glaube ich, auch mit seiner Knives Out-Reihe und wie gesagt Pokerface auch genügend zu tun, dass da einfach aktuell nicht die Zeit ist, sich mit Star Wars zu beschaffen. Und dementsprechend ist, denke ich, klar, dass wir erstmal nicht mit dieser Trilogie rechnen dürfen, wenn wir überhaupt je wieder damit rechnen dürfen. Ich weiß nicht, wie alt jetzt Rian Johnson ist, aber ich glaube, der macht auch nicht also mehr so lange. Und ich glaube, so eine ganze Star-Wars-Trilogie hat er auch nicht mehr so in sich. Also ich denke, so traurig es auch ist und so gerne ich es auch gesehen hätte, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir das Kapitel schließen können. Rian Johnson hat uns mit The Last Jedi einen wunderbaren Film geliefert. Und das war's dann aber wohl auch.
Also ich stimme dir zu, dass er mit The Last Jedi einen wunderbaren Film geliefert hat, auch wenn da jetzt bestimmt Leute uns zuhören und sagen, nein!
Hat Star Wars zerstört!
Aber ja, wir beide sind große Fans, glaube ich, nicht nur von The Last Jedi, sondern von Rian Johnson im Allgemeinen. Total. Und ich finde es echt schade. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ey, wenn er dafür weiterhin so coole Sachen rausbringt, wie eben Knives Out, Pokerface oder was auch immer er sonst noch so im Petto hat, dann bin ich da gar nicht so traurig drüber, weil vielleicht ist es auch einfach am besten, wenn er seine eigenen Dinge macht und vor allem vielleicht auch für sein eigenes Wohlbefinden, weil ich könnte mir halt vorstellen, sobald nur bekannt wird, dass er tatsächlich wieder an irgendeinem Star Wars Projekt arbeiten würde, würden wahrscheinlich die Leute vor seinem Haus mit Mistgabeln und Fackeln auftauchen und zumindest stelle ich mir das so vor. Aber ja, auf der anderen Seite, ich habe gerade mal geguckt, er ist 51, also geht noch, aber ja, ich rechne auch tatsächlich nicht mehr damit, weil einfach, ja, aufgrund der Vorgeschichte, glaube ich, wird es echt schwierig. Ja. Und ich glaube, vielleicht da ist es auch aus der Sicht der Chefetage vielleicht einfach sinnvoller mit jemandem, der keine so gespaltene Fanwahrnehmung schon hinter sich hat, weiterzumachen und mit einem unbeschriebenen Blatt oder eben jemand so wie zum Beispiel jetzt hier bei Star Wars Starfighter, Sean Levy, so ein Typ, der einfach gute Laune Filme macht und irgendwie alle finden ihn cool, hat man so das Gefühl, ist wahrscheinlich einfacher, damit auf Marketing-Tour zu gehen, wie mit Rian Johnson, bei dem die erste Frage dann, wer wird die neue Serie oder der neue Film die Massen genauso spalten wie damals The Last Jedi und ist das ihre Intention, direkt wieder die Leute mit, wie haben sie immer gesagt, subvert your expectations, direkt damit wieder um die Ecke zu kommen. Aber ja, ich würde es feiern und ich habe immer noch so die leise Hoffnung, weil der hat ja damals auch irgendwie mit Dave Filoni sich angefreundet und hat ja, die Geschichte habe ich glaube ich auch entweder hier oder bei Bucketheads damals schon irgendwie erzählt, dass Rian Johnson und Dave Filoni sich da angefreundet haben und dass er bei, also Dave Filoni bei The Last Jedi, bei den Dreharbeiten viel vor Ort war und Rian Johnson auch ihm gesagt hat, ja hier, geh mal hinter die Kamera, guck dir mal das und das an und dass da quasi Dave Filoni so ein bisschen einfach mal dem über die Schulter schauen durfte, wie man Live-Action-Sachen macht und das auch mit einer der Gründe war, warum Dave Filoni dann letzten Endes von der Animation zu Live-Action übergewechselt ist. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass vielleicht ja mal in irgendeiner Filoni-Serie im Mando-Verse oder was auch immer, vielleicht einfach mal Rian Johnson, so wie schon Taika Waititi in Mando Staffel 1 oder so, mal einfach für eine Folge vorbeikommt, wo er einfach nur Regie führt. Und ich würde es echt feiern, aber das ist so mein Wunschgedanke, den ich schon öfter hatte.
Ich möchte generell nochmal das Interview, was da geführt wurde, empfehlen. Das gibt es von Rolling Stone, wo er ganz viel auch nochmal über seine Zeit und seine Erfahrungen redet, wie es war, Star Wars Episode 8 zu drehen und auch nochmal mit so ein paar Gerüchten irgendwie aufräumt, irgendwie von wegen, er und J.J. Abrams hätten sich nicht abgesprochen, bla 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 bla. Ja. Und da finde ich einfach mit vielen, vielem Quatsch einfach nochmal den Boden wischt. Also eine große Empfehlung.
Genau. Dazu. Und vielleicht auch noch erwähnen sollten wir Star Wars Union, die haben das Ganze auch auf Deutsch übersetzt für die da draußen, die vielleicht Englisch nicht so gut können wie Nico oder ich, die es im Original gelesen haben. Aber ja, ist ein sehr lesenswertes Interview und ich fand das auch ziemlich cool. Genau. Wenn wir schon beim Stichwort sind, ziemlich cool. Wir haben heute on the fly ein neues Unterformat entwickelt, wir nennen es Funny News.
Mal gucken, wie lange es hält. Vielleicht ist es ja diese Folge, vielleicht kommt es irgendwann wieder, wer weiß.
Und Nico, ich habe dazu einen Jingle, den habe ich mal so aus Spaß. Das war, bevor es überhaupt die erste News-Folge hier im Podcast gab, habe ich so überlegt, wie könnte man denn mit so einer News-Folge starten und habe da mal so einen Jingle gebaut, den ich irgendwie immer cool fand, aber nie so als Opener für eine Folge, aber für unsere Rubrik Funny News, finde ich, da ist der sehr gut geeignet und deshalb ab geht's.
Come closer, I have good news. Mori, Mori.
Das war, wie man unschwer erkennen konnte, Chief Palpatine mit seinem Meister Darth Jar Jar. Und ja, genau.
Schön.
Ich habe nämlich im Vorgespräch, als wir spontan beschlossen haben, lass uns doch eine News-Folge machen, habe ich auf Star Wars Union gelesen, dass auf der Norris Force Con ein Fan-Cut von Star Wars A New Hope gezeigt wird von einem Herrn, der heißt Bernd Dötzer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe davon tatsächlich noch nie was gehört, aber fand das irgendwie echt cool. Und es ist wohl ein Fan-Cut oder eine Art erweiterter Cut von A New Hope, in der die ganzen Deleted Scenes, so wie Luke auf der Toshi Station und ich weiß gar nicht was noch, alles mit in den Film integriert wurde, mit weiteren zusätzlichen irgendwie selbst gefilmten Aufnahmen, mit irgendwie Star Wars so Modellen von Raumschiffen, also von Spielzeugraumschiffen und Dingen, die da irgendwie mit eingeführt wurden. Und dieser Film wird auf der NFC gezeigt unter Anwesenheit der Schauspieler von Luke's Toshi Station Clique. Das wären einmal Garrick Hagen, der Big Starkleiter gespielt hat, Co Stark als Cammy und Anthony Forrest als Fixer. Und irgendwie fand ich das so cool, als ich das vorhin gelesen habe. Und wir sind ja auch auf der NFC vor Ort und werden da eine kleine Live-Podcast-Aufnahme haben. Und ja, ich habe da richtig Bock, mir dieses Panel, die Vorführung, was auch immer das sein wird, anzugucken. Allein schon die Tatsache, weil die Schauspieler, die in diesen Deleted Scenes vorkommen, tatsächlich auch da sind. Und das fand ich einfach eine Erwähnung wert. Und ja. Freue mich, was auch immer da uns erwartet.
Ja, mega coole Sache. Also ich freue mich generell immer über so Fan-Cuts. Ich finde es immer eine coole Sache, wenn man sich da dem Film nochmal annimmt und sowas macht. Und jetzt da natürlich die Premiere auf der Con zu feiern mit den Darstellenden ist natürlich ja, einfach geil. Krass. Ja, und ich habe auch noch eine, ich würde fast behaupten, Anti-News, weil es ist eigentlich nichts Neues und es ist etwas, was schon lange, lange Zeit irgendwie im Internet existiert. Ich bin da nur erst letztens drauf gestoßen, weil es woanders irgendwie geteilt wurde. Es ist ein ganz obskures Projekt von jemandem, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. aber da ist jemand, der angefangen im Sommer 1992 angefangen hat, die Originaltrilogie in Form von Bildern und Lego nachzubauen. Also er hat, man muss dazu sagen, bevor es überhaupt irgendwelche offiziellen Lego Star Wars Sets gab, die erschienen nämlich erst, als Star Wars Episode 1 in die Kinos kam, hat er schon Sachen aus Star Wars in Lego nachgebaut und dann so, jetzt nicht Frame für Frame, aber so die prägnantesten Szenen fotografiert und da Figuren und Sets und Raumschiffe und so weiter gebaut und das alles mit der Original Trilogy. Wir werden euch den Link in die Shownotes packen. Ich werde dir das nicht sagen, weil das ein ganz komischer Link ist, der überhaupt nicht einprägsam ist.
Ich sehe den Link gerade vor mir. Es ist kein Virus dahinter. Genau. Wir haben es schon geöffnet, unsere PCs laufen noch.
Ja, aber es ist einfach ein super süßes Projekt und super cool, sich anzusehen. Genau, wie gesagt, A New Hope, Empire Strikes Back und Return of the Jedi wurden dort nachgebaut. Das ist super charmant und detailverliebt und sehr süß. Große Empfehlung hier zum Abschluss.
Ja, ich fand's auch richtig geil. Also, ich habe es auch vorhin zum ersten Mal gesehen, als du mir das gezeigt hast, und war direkt zurückversetzt in meine Kindheit, weil ich komme ja auch wenn ich noch gar nicht so alt bin, ich bin 1 Baujahr 91,
1,35.
ja, und ich komme noch aus einer Zeit, da gab es schon Lego, aber noch kein Lego Star Wars. Und ich habe mir damals auch so selbst irgendwie ein X-Wing gebaut, und bei mir war dann irgendwie auch mein R2-D2 war einfach nur ein viereckiger Stein mit einem schrägen Stein drauf, der irgendwie so eine Computerarmatur drauf gedruckt hatte. Das war dann mein Droide, den konnte ich dann in mein X-Wing reinsetzen, und so ein orange durchsichtiges Sägeblatt von irgend so einem Eislandschaftsset, was auch immer, war mein Lichtschwert, und lauter solche Dinge, und irgendwie so nur in etwas besser gebaut, sieht eigentlich dieses Storyboard, kann man es fast schon sagen, wie so ein
Ja.
Storyboard von den Filmen aus, wo wirklich die coolsten Szenen so irgendwie nachgebaut sind, und ich fand es direkt richtig geil, und ich kann jedem Lego-Fan und vor allem jedem, der sich echt noch an eine Zeit erinnert, an der es noch kein Lego Star Wars gab und man alles so komplett selbst nachbauen musste, echt empfehlen. Klickt da mal drauf. Ladet euch den Virus runter. Nein. Guckt es an. Richtig cool. Ja. Damit beenden wir unsere neu geschaffene Rubrik Funny News, und mal sehen, ob wir diese Rubrik nochmal haben werden in irgendeiner kommenden Folge. Und ja, das war es dann tatsächlich auch mit unserer aktuellen News-Folge. Nochmal, ja, vielleicht, wenn es ein bisschen holprig war an manchen Stellen, wir haben das, wie gesagt, so on the fly zusammengezimmert, aber dachten, man kann mal wieder über News reden. Hoffentlich ist das Sommerloch irgendwann bald mal rum und es gibt dann irgendwie im September wieder handfeste News zu Starfighter oder zur Maul-Serie oder zu was auch immer. Und ja. Nico, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Nö. Ich finde, wir haben das super gemacht und diese holprigen News-Folgen sind die besten.
Ja. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke, Nico, für deine Gesellschaft und die Unterstützung. Und ja, in diesem Sinne,
Immer.
möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Come closer, I have good news. Ah, Mori, Mori.